Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Guten Abend zusammen, 31. Juli 2018, heißester Tag des Jahres und dafür kann es nur eine Erklärung geben, liebe Freunde. Petrus muss irgendwie rausgekriegt haben, was wir heute in eine Stunde Film für Themen und Gäste haben. Es kann nicht anders sein. Tom Cruise geht mit Mission Impossible in seinen 6. Agentenauftrag und beweist, dass ein 6. Teil deutlich besser sein kann als manche 2. Teile. Ganz großes Popcorn-Kino und was die da einfach besser machen als andere, das gucken wir uns heute an. Außerdem dürft ihr euch auf einen weiteren fantastischen Gast freuen. Justus von Donani ist in der Sendung. Wir sprechen ausführlich über sein neuestes Werk, das 11,5 Stunden Hörspiel Erbarmen. Quasi die 1:1 Hörspielumsetzung des gleichnamigen Jussi Adler Olsen Romans. Dann war Anna Wollner unterwegs und hat James McAvoy getroffen. Den kennt ihr vielleicht als jungen Professor Xavier aus den neueren X-Men-Filmen. Ab Donnerstag ist er der Hauptdarsteller in Wim Wenders neuem Film Grenzenlos. Und dann gucken wir noch in was echt sehr Skurriles, Destination Wedding. Eine zynisch-sarkastische Dramödie mit Keanu Reeves und Winona Ryder, in der die zwei beiden die einzigen Sprechrollen im gesamten Film haben. Ja, das ist vermutlich der heißeste Tag des Jahres und wozu? Zu Recht. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Merete hatte auf dem Restaurantdeck gestanden und auf Uffe gewartet. Uffe muss sich beeilen, auch wenn das Auto ganz hinten in der Reihe steht, hatte sie gedacht. Und das war das Letzte, was sie in ihrem alten Leben noch denken konnte.
Wo bleibt er denn?
Der Angriff kam von hinten und war so überraschend, dass sie nicht mal schreien konnte. Aber das Tuch und die Hand, die es ihr mit eisernem Griff auf Mund und Nase presste, konnte sie noch spüren. Und dann, schon schwächer, bekam sie noch mit, wie jemand auf den schwarzen Knopf schlug, mit dem die Tür geöffnet wurde, die zur Treppe und zum Fahrzeugdeck führte.
Na, wer von euch hat das Buch gelesen? Weltbestseller, mega spannend, der erste Band von Jussi Adler Olsens Karl-Mörk-Reihe. Erbarmen. Die Entführung von Merete Lynggaard, die bereits Jahre zurückliegt und die jetzt in einer ganz neu gegründeten dänischen Sonderkommission wieder aufgerollt wird. Von ihm hier, dem störrischen Karl Mörk und dessen neuem Assistenten Assad.
Hafez el-Assad.
Die Stimme kam von der Tür. Dort stand Assad und stützte sich auf seinen Besen. Der Chef der Mordkommission betrachtete verwirrt das exotische Wesen.
Das ist unsere neue Hilfskraft. Assad hat gehört, wie ich über den Fall sprach.
Karl warf Assad einen bösen Blick zu, der an diesem einfach abprallte.
Aha.
Ja, mein Vize-Polizeikommissar Mörk hat echt hart gearbeitet. Ich habe ihm hier und da ein bisschen geholfen, was man so
ja,
kann.
Ja, also Assad...
Was ich aber nicht verstehe. Warum fand man Merete Lynggaard nie im Meer? In Syrien, wo ich herkomme, gibt es massenweise Haie im Wasser. Die fressen die Leichen. Aber wenn es hier im Meer bei Dänemark nicht so viele Haie gibt... Dann müsste man sie irgendwann finden. Die Leichen werden zu Ballons. Innen verrottet alles und der Körper dehnt sich aus.
Höchst appetitlich habt ihr vielleicht im Buch selbst gelesen oder im Hörbuch selbst gehört. Eventuell habt ihr auch die dänische Verfilmung gesehen. Was ihr aber noch nicht kennt, ist das Hörspiel. Erscheint am 2. August beim Audiodienst Audible. Sehr prominent besetzt. Caroline Kebekus spricht die entführte Merete. Dennis Moschito habt ihr gerade gehört, Kriminalassistent Assad. Und den mürrischen Kommissar Karl Mörk, den spricht Justus von Donani. Der ist gleich unser Gast hier in eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova darf unterwegs sein. Heute in Berlin zu Gast bei Audible. Gleich um die Ecke von der Friedrichstraße müsst ihr euch das ungefähr vorstellen, falls ihr euch fragt, wo zum Teufel hockt denn eigentlich dieses Netflix für die Ohren. Das sitzt unweit der Friedrichstraße in Berlin und Gott sei Dank muss ich hier nicht alleine sitzen in diesem schönen Raum mit Ausblick auf einen sonnendurchfluteten Innenhof, sondern dafür sitzt mit Justus von Donani. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Tag.
Freue mich sehr, dass das klappt mit der Zeit und auch, dass wir tatsächlich mal nicht in erster Linie über einen Film reden. Wir beide reden jetzt tatsächlich über ein Hörspiel, das du aufgenommen hast mit einem ganz wunderbaren Ensemble, mit Dennis Moschito, mit Caroline Kebekus, so die zwei bekanntesten Namen, die noch mit dabei sind. Und zwar ist es der Jussi Adler-Olsen Roman Erbarmen. Mhm. Das erste, was ich gelesen habe, Justus, ist 11 Stunden und 30 Minuten ist dieses Hörspiel lang. Das ist jetzt eher was für Fernreisende, oder?
Ja, ist richtig. Aber wir haben ja Gott sei Dank auch noch andere, nämlich den Erzähler, der eine ganze Menge des Teils übernimmt, auch der Erich Reuker. Und ich hatte 5 Tage zu tun in Köln, haben wir die Aufnahmen gemacht. Und das hat sehr viel Spaß gemacht in einem modernen kleinen Studio. Das Studio selber, das Ganze ist gar nicht so klein, aber unser Raum war gar nicht so, war relativ überschaubar. Und aber mit frischer Luft, was beim Aufnehmen natürlich, wenn man lange im Studio sitzt, eine große Freude ist, was du wahrscheinlich kennst.
Ja, natürlich. Ich habe mich dann bei euch gleich gefragt, ihr kennt das im Studio sitzen natürlich vom Voice-Over nach Filmen, da muss immer was nachvertont werden, sei es, dass man das deutsche Voice-Over macht einer anderen Sprache oder sich selbst overvoiced, weil bei den Aufnahmen es nicht immer möglich ist, den perfekten Sound einzufangen gleich schon. Trotzdem 11 Stunden, 30 Minuten, das ist über mehrere Tage, hast du gerade gesagt, verteilt, schon auch nochmal eine andere Erfahrung.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist eine ganze Menge und da kriegt man so eine gewisse Routine, aber eine gute Routine irgendwie. Man ordnet sich schon so ein, man hat schon so seinen Arbeitsplatz im Studio, nicht? Das ist ganz gut.
Von Detlef Bierstedt kenne ich das, wenn der sich in Studios einschließt und so 7 Stunden Hörbücher einspricht, dann ist er da sehr einsam. Jetzt bei einem Hörspiel gibt es ja ganz unterschiedliche Aufnahmemodi. Es wird oftmals mittlerweile so gemacht, dass trotz alledem jeder nacheinander einzeln im Studio ist, um einfach es zu vermeiden, dass der eine ein gutes Take vom anderen versaut, mal blöd gesagt. Wie war das bei euch? Konntet ihr interagieren oder war das auch, sind diese 11 Stunden 30, die wir dann hören, auch komplett jeder für sich allein entstanden?
Das ist sehr unterschiedlich. Die ersten Tage, die ich als Figur Karl Mörk mit anderen Figuren zu tun hatte, mit denen ich gesprochen habe, war ich allein und dann ist mir das reingelesen worden von dem Regisseur. Später dann kam der Dennis Moschito dazu, mit dem ich die meisten Szenen gemeinsam hatte und da hat es sich wirklich gelohnt, 2 Tage zusammen zu arbeiten, weil wir uns gegenseitig so ein bisschen die Bälle zuspielen konnten und miteinander spielen und ein bisschen mehr ins Spiel hineingekommen sind. Das hat Spaß gemacht und der Sache, glaube ich, auch gut getan.
Dennis Moschito, der den Assistenten vom Karl Mörk spricht, ist da die Gefahr mitunter sogar da, wenn man erst alleine in dieser Sprecherkabine gesessen hat und spielt und dann einen Spielpartner hat, dass sich das anders anhört, als wenn der Spielpartner nicht da ist, weil der Schauspieler an sich dann mehr in seinem Element vielleicht ist, des Interagierens, des Miteinanderseins?
Das weiß ich nicht. Ich habe eigentlich schon in den Tagen davor immer versucht, das Ganze auch in den Körper mitzunehmen. Also es ist nicht nur am Tisch gelesen worden, sondern man hat auch im Stehen gelesen, im Bücken, auf dem Boden, auf dem Stuhl, was auch immer sich ergeben hat und für die jeweilige Situation richtig war, sodass man... Ich habe versucht, möglichst viel in den Körper reinzugeben und das war natürlich eine schöne, tolle Erfahrung mit dem Dennis, aber ich glaube, wir haben es auch ganz gut hingekriegt mit dem Einlesen des Kollegen bzw. Regisseurs, dass das gut funktioniert hat.
Wie sehr muss man da aufpassen, nicht Opfer eines Overactings zu werden? Denn es ist ja nun mal nur die Stimme und das wisst ihr ja, wenn ihr Hörspiele macht, dass ihr nicht zu sehen seid, es gibt keine Mimik, es gibt keine Gestik, es ist quasi eigentlich das körperlose Spiel.
Ja.
Ich habe oft das Gefühl, wenn ich Hörspiele höre, dass dann der Kommissar plötzlich besonders, es muss ja nicht der Kommissar sein,
ist aber
egal,
ich weiß,
welche Figur auch immer, dass man dazu neigt, mit der Stimme mehr machen zu wollen als eigentlich nötig, weil irgendwo im Unterbewusstsein doch die Information da ist, ich habe ja sonst nichts. Ich habe ja nur die Stimme zum Spielen.
Also da hat mir ein bisschen meine Figur selber geholfen. Das ist dieser Karl Mörk ist so ein Einzelgänger, ein spröder, etwas unfreundlicher, jedenfalls nach außen wirkend unfreundlicher, vielleicht sogar zynischer Typ, wird beschrieben auch als faul und er ist traumatisiert durch ein Unglück bei einer der letzten Ermittlungen, wo ein Kollege gestorben ist und er will eigentlich überhaupt seinen Beruf nicht mehr ausführen, ist von seiner Frau verlassen und diese Figur ist erstmal wortkarg, ablehnend und lässt die Dinge auf sich zukommen. Wir stellen dann später fest, dass er auch einen weichen Kern hat und dass er sensibel ist. Aber diese Figur ist erstmal so, dass man nicht versucht ist, mehr zu tun als nötig, sondern eher sagt, ja, nö, habe ich keine Lust. So, auf der Ebene das spielt sich das. Und das Ganze ist sozusagen eine Figur, die einem da hilft, glaube ich, dass man in diese Falle nicht ganz rein hüpft.
Ja, 11 Stunden 30 Minuten, das ist deutlich mehr als der Film liefert, den es ja auch gibt. Schließt euer Hörspiel die Kino-im-Kopf-Lücke, die so ein Film nicht füllen kann, weil du ja keinen 11 Stunden 30 Minuten langen Film adäquat zum Buch machen kannst?
Das liegt ja schon am Umfang der Textseiten. Ich glaube, ich hatte über 700 Seiten, die ich bekommen habe. Hat ein Drehbuch selten, genau. Damit geht es los eigentlich. Es ist einfach viel ausführlicher. Und dazu kommen dann eben immer noch die ganzen Soundeffekte, die da mit eingefügt werden, die das Ganze rund und voll machen und lebendig machen. Schritte, Gänge, Autofahrten, was auch immer, trinken, klappern, machen, tun. Das Ganze als Klangbild gibt dann irgendwann einen Rahmen von 11 Stunden. Da kommt natürlich im Film, kriegt man das nur in der Serie hin.
Ganz genau, ja, die ja mittlerweile auch auf einem ganz anderen Niveau gelandet ist als noch vor einigen Jahren. Ist das eine Parallelentwicklung, was würdest du sagen? Also profitiert das Hörspiel, was ja vor wenigen Jahren noch, abgesehen vom Kinderhörspiel, abgesehen von den wenigen, ich habe das selbst miterlebt, die damals noch gut gelaufen sind, vor, ich würde sagen, 15, 20 Jahren, wenn man Hörspiel sagte der andere, ja, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen vielleicht noch.
Astrid Lindgren.
Die Kinderhörspiele.
Ja.
Aber ist der eine der Nutznießer vom anderen, würdest du sagen, dadurch, dass die Serie so eine Aufwertung erlebt hat in den letzten Jahren, dass davon das Erwachsenenhörspiel jetzt auch profitiert?
Das kann durchaus sein. Es gibt ja auch immer mehr Serien, die jetzt linear erzählt werden, also wo nicht pro Folge ein neuer Fall vermittelt wird oder erzählt wird, sondern wo ein Fall über 8 Folgen geht. Und das entspricht ja ein bisschen dem Hörspiel, das über 11 Stunden geht, wo man nicht sagt, wir machen jetzt alle anderthalb Stunden eine neue Geschichte, sondern das ist eine Geschichte, die eben über eine längere Zeit ausführlicher und mit mehr Nebensträngen, mit mehr Seitenfiguren erzählt werden kann. Das kann durchaus sein, ja.
Diese 11 Stunden 30 Arbeit, die da drin stecken, hörst du die dir selber an?
Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Noch habe ich sie nicht gehört. Also nur in Ausschnitten, noch nicht ganz. Das werde ich machen, ja.
Justus von Donani ist unser Gast. Heute in eine Stunde Film. Wir quatschen noch ein bisschen weiter gleich. Sehr schön.
Okay.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Justus von Donani. Ich habe kurz an unser letztes Treffen gedacht. Das war auf dem Deutschen Filmpreis bei der Lola vor, ich glaube vor 2 Jahren, auf der Aftershow-Party. Da musste ich mich arg zusammenreißen, dass es ein von Donani und kein von Susani wird. Justus von Donani ist unser Gast in eine Stunde Film heute Abend, den wir natürlich nicht in erster Linie aus Hörspielen kennen, sondern aus dem Fernsehen und aus dem Kino. Wir kennen dich aus diversesten Tatorten, immer gerne mal wieder. Wir kennen dich aus Oh Boy, diesem wunderbaren Schwarz-Weiß-Film von Jan-Ole Gerster. Ich habe wirklich nichts getrunken. Ich
schwör's. Ist auch noch sehr, sehr früh.
Das sind die Temperaturen heute von Jan-Ole Gerster. Du hast eben selber angesprochen, die Serie Charité. Daher kennen wir dich auf jeden Fall, aber auch aus Filmen wie Männerherzen, den beiden. Das Pubertier oder jetzt aktuell Safari, Match Me If You Can, kommt ins Kino. Das ist eine sehr weite Range, die du abdeckst als Schauspieler, was ein großes Geschenk ist. Denn das bringt uns letzten Endes bis ins Jahr 2008 bis zum Ellenbogen. Einem meiner liebsten deutschen Filme mit einem sehr toten Justus von Donani, deiner ersten Regiearbeit.
Ja.
Wie kam es dazu damals, diesen Schritt dann irgendwann zu gehen und zu sagen, jetzt habe ich eine eigene Idee und die möchte ich jetzt auch umsetzen?
Ich hatte vorher schon geschrieben seit, ich glaube, ich habe angefangen schon 8 Jahre vorher immer wieder Drehbücher zu schreiben, Geschichten zu entwickeln. Das ist sehr schwer als Quereinsteiger auch da Fuß zu fassen und dann gab es die ersten Produktionen, die mal eine Geschichte von mir optioniert haben, also und dafür auch ein bisschen was gezahlt haben, aber es hat sich nie durchsetzen lassen. Es kam nie zu dem Punkt, wo man sagte, das machen wir jetzt, das wird wirklich durchgezogen. Ist ja auch eine teure, aufwendige Geschichte, so einen Film zu machen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, jetzt mache ich es alleine, jetzt mache ich es selber. Und habe Freunde gefragt, die ich vom Theater her kannte, habe selber Geld in die Hand genommen und habe eine Produktion gefunden, die auch ein bisschen Geld dazu gegeben hat und wir haben für wirklich sehr wenig Geld diesen Film herstellen können.
Für sehr wenig Geld in und um eine einsame Hütte mitten auf dem Berg.
Ja, genau. Wir haben die ganzen Motive, die wir hatten, die haben wir über private Kontakte bekommen damals und das ist ein Roadmovie von der Schweiz bis zur Nordsee. Mhm. Und die ganzen Motive, haben wir gedreht während der Fußball-Weltmeisterschaft, so dass wir den ein oder anderen skurrilen Moment einfangen konnten, wenn wir dann mit dem Wagen und mit einer Deutschlandflaggen geschminkten Leiche durch Deutschland gefahren sind.
Dann hat es aber einige Jahre gedauert, bis du das nochmal gemacht hast.
Wann war's? Ich bin dann 2 Jahre oder 3 Jahre später gefragt worden von dem Jörg Himstedt vom Hessischen Rundfunk, ob ich einen Tatort inszenieren würde und habe dann einen Tatort, 2 Tatorte gemacht mit dem Ulrich Tukur in der Hauptrolle und habe auch geschrieben einen davon, so dass ich dann da ein bisschen Erfahrung gesammelt habe und dann entsprechend später nochmal gesagt habe, jetzt mache ich nochmal einen zweiten Film, wieder mit einer im Kern ähnlichen Struktur oder Besetzung, wieder mit Freunden aus dem Thaliertheater von früher, wo ich die Möglichkeit hatte, mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist ja das Schöne am Theater. Man hat so ein Ensemble, man lernt sich kennen, man weiß, was man sich zumuten kann und freut sich drauf. Und das geht natürlich in der freien Arbeit als Schauspieler ein ganz klein bisschen flöten, weil man nicht mehr so, also außer man ist in der Serie, nicht mehr so kontinuierlich miteinander arbeiten kann. Und das vermisst man hier und da, dass man sagt, ach, was macht der eigentlich, mit dem hast du ja lange nicht mehr gearbeitet, wäre ja schön. Und das habe ich versucht, ein bisschen zu befördern.
Ja, in Desaster mit Jan-Josef Liefers wieder, schon in Bis zum Ellenbogen. Beides Filme und auch die Ulrich Tukur, die Muro mit dem Tumor, gespielt von Ulrich Tukur. Es sind ziemlich viele U's und O's auf jeden Fall drin. Deine beiden Filme, die Tatorte, das geht ja schon alles so ein bisschen auch in so ein Wagnis zur Groteske. Es sind ja keine reinen klassischen Komödien eigentlich gewesen, die beiden Filme, sondern sie hatten ja was sehr Groteskes auch. Ist das was du dir mehr wünschen würdest, nach wie vor im deutschen Fernsehfilm, Spielfilm, Kinofilm, in der deutschen Serie, dass man sich mehr traut, mehr schrägen Humor, auch mehr schwarzen Humor einfach traut?
Ja, es geht da nicht nur um Humor. Ich finde, dass wir uns in vielen Bereichen dass die Ecken und Kanten ein wenig abgeschliffen werden, weil man Sorge hat, Fehler zu machen, Einschaltquote zu verlieren, Wagnisse zu gehen, Geld vom Steuerzahler beziehungsweise von den Gebührenzahlenden in die falschen Kanäle zu leiten. Und dadurch werden Experimente und werden etwas waghalsigere Produktionen weniger befördert, als man sich das wünschen würde. Das hat nicht nur mit Humor zu tun. Ich habe den Eindruck manchmal, dass der ein oder andere Film, ich denke jetzt mal an Raumschiff Orion, wo mit Bügeleisen durch die Welt geflogen wurde oder durchs All, dass das irgendwie etwas vielseitiger in der Zeit selbst, dass wir da eigentlich einen Schritt zurückgegangen sind und heute ein bisschen mehr so das machen, was man hofft, was so funktioniert, was man so kennengelernt hat. Und da würde ich mir wünschen, dass der Auftrag, gerade der öffentlich-rechtlichen Sender, dass man da nicht nur auf die Quote achten muss und dass man Marktführer bleibt, sondern auch mal etwas befördert, was man für richtig oder für sendenswert oder für, dass das stärker im Vordergrund wäre, das würde ich mir wünschen, ja.
Mehr Karl Mörk statt Karl Moik.
ja.
Was kann man da machen? Ich meine, es ist ja ich will das gar nicht ein Wegschieben nennen oder so, aber natürlich muss es dafür einen Auftrag geben. Natürlich müssen, ich habe mit vielen Drehbuchautoren in letzter Zeit geredet, die jetzt so langsam, nicht alle, aber zumindest manche von denen, jetzt so langsam sagen, es wird etwas besser. Mhm. Also auch, dass man mal Stoffe anbieten kann, die wenigstens gelesen werden und nicht sofort vom Schreibtisch gefegt werden. Mhm. Gibt es nicht was Proaktiveres, als zu sagen, ja, da müssen aber auch die Sender irgendwie auf uns zukommen? Ich meine, es gibt ja mittlerweile, wir haben ja die Möglichkeit für alternative Darstellungsformen. Es gibt Internetplattformen, mehr und mehr. Wie Audible für die Ohren oder Netflix für die Augen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, selbst was zu machen. Mhm.
Ja, ganz sicher. Und ich glaube auf jeden Fall, das ist wünschenswert und ist wichtig und gut und versuche ich auch selber oder beziehungsweise sehe das auch an dem einen oder anderen Ort. Aber ich glaube auch, das hilft, dass wir aus dem Ausland, dass das Genre momentan ein bisschen stärker wieder wird. Mhm. Das kommt auch über die Serien, die wir über Netflix oder diese Dinge bekommen. Ich habe auch den Eindruck, dass auch im Kino sogar der ein oder andere Horrorfilm öfter gezeigt wird, egal ob man jetzt auf Horror steht oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall, das Genre spielt eine größere Rolle und das begrüße ich sehr. Ja, im Fernsehen ist da wahrscheinlich noch die wenigste Bewegung zu spüren als bei den anderen Medien links und rechts.
Gibt es denn so eine Art Wunschzukunft, wenn du sie malen könntest, wie sich das im positivsten Sinne entwickeln könnte?
Das weiß ich gar nicht ganz genau, ob ich das richtig gut formulieren kann. Ich würde mir wünschen, dass die Gelder, die zur Verfügung gestellt werden für Kultur, auf der einen Seite mutig vergeben werden, egal in welchem Bereich, mutig vergeben werden, natürlich auch vergeben werden nach kommerziellen Gesichtspunkten, das ist ganz klar. Man möchte auch da wieder Einnahmen gerieren, um neue Sachen machen zu können, das ist ganz sicher, aber auch Sachen zu finanzieren, die schräge und unkonventionelle Ansätze haben. Und das ist das eine. Und das zweite ist, das, was die Gesellschaft zusammenhält und das, was uns als Menschen miteinander zusammenhält, dass es da auch eine gewisse Form von kulturellem Erziehungsauftrag gibt, finde ich. Dass wir Werte und das, was wir für richtig und Normen und das, was wir für richtig halten, in irgendeiner Form auch mit einfließen lassen in das, was wir machen. Dass nicht alles nur Halligalli lustig Pups ist, sondern eben auch mal irgendwie das, was möglicherweise sinnvoll ist, an die nächste Generation weiterzugeben.
Halligalli lustig Pups, das bleibt hängen, auf jeden Fall. Vielen Dank, Justus von Donani, für den Besuch, beziehungsweise, dass wir dich hier bei Audible heute besuchen dürften. Zu hören bist du in Jussi Adler Olsens Hörspiel Vertonung von Erbarmen, zu sehen im Kino in Safari. Hoffentlich in absehbarer Zeit mit einem eigenen neuen Projekt?
Ich bin dran und habe Gespräche geführt, auch ich hoffe jedenfalls erfolgreiche Gespräche. Es hört sich danach an, dass ich einen nächsten Film machen kann, ja.
Sehr gut, wenn es dazu kommt, dann führen wir das nächste Gespräch.
Okay,
danke, gut. Vielen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Der Wim hat mal wieder einen neuen Film gemacht, also Wim Wenders natürlich, wer sonst, 72 Jahre alt und einer der verlässlichsten deutschen Filmemacher überhaupt. Dabei ist sein neuer Film eine internationale Koproduktion, in den Hauptrollen international besetzt mit James McAvoy und Alicia Vikander. Submergence ist der englische Titel, Grenzenlos der deutsche, und leider ist dieser Film nur, sagen wir mal, sehr bedingt sehenswert. Anna Wollner ist hier. Den Film haben wir uns beide rein oder vielleicht auch besser angetan. Du hast aber auch noch James McAvoy getroffen. Kennen wir aus Filmen wie Split, aus Abbitte und natürlich den neueren X-Men-Filmen. Hier spielt er jetzt einen jungen Mann, der sich erst verliebt und sich dann foltern lässt. Also zumindest grob gesagt.
Ja, sehr grob gesagt. Es ist ein Film mit ihm und Alicia Vikander und der spielt an der französischen Atlantikküste zu Teilen. Die beiden, die lernen sich da kennen und versinken innerhalb von Minuten in den Dünen in tiefschürfende Gespräche über das Leben, das Lieben und das Töten.
Was ist am allerwichtigsten daran, Soldat zu sein?
Der Tod. Er wird sehr real, wenn jemand vor deinen Augen im Sterben liegt.
Leute haben mir erzählt, sie hätten sich genauso gefühlt, als sie sich verliebt haben.
Nein, keiner stirbt, wenn er sich verliebt.
Hast du dich mal verliebt?
Ich finde, du solltest jetzt wirklich schwimmen gehen. Zeit ist um, ja?
Das war das eine Philosophieren. Dann geht der Film weiter nach Djibouti. Da lässt er sich dann foltern und auf den Färöer Inseln, da taucht sie in die Tiefen des Ozeans ab, denn sie ist Meeresbiologin. Und Wenders taucht ein in diese Liebesgeschichte zwischen Dani und James, sie eben die Meeresbiologin, eher britischer Geheimagent. Und ihre Wege, die kreuzen sich tatsächlich in diesem Film nur einmal an Weihnachten. Und Wenders versucht, so eine direkte Perspektive auf den internationalen Terrorismus zu geben, und scheitert grandios daran, denn man merkt es eigentlich überhaupt nicht. Das Einzige, wo man es merken könnte, es gibt brutale Folterszenen, ja, und während Wiekan da auf dem Schiff ist und nicht weiß, ob ihr Freund noch am Leben ist, wird der übel zugerichtet, eingesperrt und das Ganze verwebt er dann in so Rückblenden und lässt immer mal wieder das Schöne auftauchen und diese Liebesgeschichte, die sehr, sehr intensiv war, Revue passieren. Und auf der anderen Seite zeigt er dann eben auch diese Folter, in der McAvoy in einer Zelle ohne Fenster ist und immer wieder malträtiert wird. Aber Wenders, der hat daran eigentlich überhaupt kein Interesse, weil er ist viel zu sehr verliebt in die Schönheit seiner Hauptdarstellerin und die Kamera, die ruht immer wieder auf ihrem Gesicht in Großaufnahme. Und diese Verknüpfung der Liebesgeschichte mit den beiden Einzelschicksalen, die geht überhaupt nicht auf, sodass Wenders sich am Ende in seiner eigenen Metapher verliert.
So, dann lass uns nach diesem Generaleinlauf doch einfach mal weg vom Film hin zu James McAvoy, den du getroffen hast. Warum wollte der jetzt hier mitmachen?
Der mochte die Liebesgeschichte und war selbst ein bisschen überrascht, dass er die Rolle überhaupt bekommen hat, denn das erste Treffen zwischen ihm und Wenders war, naja, ich würde sagen, ausbaufähig.
I met him at his hotel and he said, let's go and we take a walk and we will go and walk and have some coffees. And so I just said to him, hey man, listen, I've got to go, so it's been great, and shook hands and said, and if you want me to do the part, I want to do it, I'm in. And if you don't, no hard feelings, take care and safe travels back to Berlin. And I just thought, no, I'm not getting this role. So I was surprised that I then got a call like the next morning saying they'd like you to do the film.
Der Anruf kam, er war überrascht und ich hatte so ein bisschen das Gefühl im Interview, er wäre froh gewesen, dieser Anruf wäre am Ende dann doch nie gekommen.
Du bist wirklich, also heute ist die Frau Wollner wirklich brutal. Du hast die Szenen in Frankreich angesprochen, in Südfrankreich da am Meer, da gibt es eine Menge Liebesszenen zwischen James McAvoy und Alicia Vikander. Jetzt ist die ja bekanntlich mit Michael Fassbender verheiratet. Der wiederum ist spätestens seit den X-Men-Dreharbeiten ein guter Kumpel von James McAvoy. Jetzt mal auf so einer Skala von 1 bis 10. Wie merkwürdig war das für ihn, mit der Ehefrau seines Kumpels rumzumachen?
Ne, ich hätte eine glatte 11 vermutet, aber McAvoy, der winkt ganz gentlemanmäßig ab.
I knew her through Michael a little bit, but not tons. Michael and I don't hang out half as much as the internet would have you believe, you know what I mean? I think what makes an intimate scene easy is it's up to the director as well. It's how he sets the atmosphere. Look, if you were going to get it on with your lover in a room, you guys would set it up real nice, you know what I mean? But if some other person was to come into the room and go like, okay, you two are going to have sex now. Right, immediately it changes, clearly. But so that's essentially what's happening with the director, do you know what I mean? He's like, okay, you two are going to pretend to have sex now. And it's immediately up to him to create that environment, to create that atmosphere.
Okay, da hat die Presse dann wieder mehr draus gemacht, als ihm am Ende lieb war.
Wobei das ja eigentlich kennen müsste, ne? Also Stichwort Wanted und Angelina Jolie und das, was den beiden damals schon angedichtet worden ist.
Ja, das stimmt. Das war für ihn so eine vollkommen neue Erfahrung. Und seitdem geht er mit den Medien und auch mit uns Filmkritikern und Filmkritiken anders um.
I remember when I was making Wanted, I was meant to be stealing Angelina Jolie away from Brad Pitt. That was funny. I read reviews sometimes. If the film's going down well, I might read reviews. If the film's going down badly, I'm like, nah, I don't read reviews.
Im Falle von Grenzenlos hat er sie dann wohl eher nicht gelesen.
Das wäre ihm vielleicht zu wünschen, denn nicht nur Anna Wollner und ich sind mäßig begeistert von Wim Wenders aktuellem neuen Film Grenzenlos, sondern auch die Kollegen weltweit. Du hast es auch auf internationaler Ebene schon miterlebt, Anna.
Die Weltpremiere in Toronto war... Ja. Also es heißt ja immer so schön in Pressemitteilungen, umjubelte Weltpremiere, das umjubelte konnte man sich hier sparen.
Hat nicht stattgefunden. Wer jede einzelne Pore von Alicia Vikanders Gesicht mal aus jeder denkbaren Perspektive als super Close-up und in Zeitlupe sehen möchte, oder wer zugucken will, wie James McAvoy in 20 unterschiedlichen Facetten vor seiner bevorstehenden Hinrichtung zittert, der kann reingehen in Grenzenlos. Alle anderen, ja, lassen es vielleicht lieber sein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Was soll das werden, Erika?
Das mag ihre Mission sein, aber das Flugzeug ist Eigentum der CIA.
Und es startet nicht ohne meine Erlaubnis.
Wir brauchen verlässliche Informationen und das sofort. Und genau für solche Szenarien wurde das IMF geschaffen.
Das IMF ist wie Halloween, Alan. Eine Bande Männer mit Gummimasken, die Süßes oder Saures spielen. Und hätte er in Berlin das Plutonium sichergestellt, würden wir diese Unterhaltung jetzt nicht führen.
Und sein Team wäre tot.
Ja, das wären sie. So läuft dieser Job. Und deshalb will ich, dass einer meiner Männer mit von der Partie ist. Zur Beurteilung der Lage.
Ja, da verstehen Erika und die CIA überhaupt keinen Spaß. Schon erst recht nicht, wenn sich drei atomare Sprengköpfe in den Händen von Terroristen befinden, weil die IMF, die Impossible Mission Force, es versaut hat, die Dinger abzufangen. Ihr seid im Bilde? Ja, oder? Impossible Mission Force, wer ist da nochmal der Top-Agent? Genau, natürlich Ethan Hunt, seit 1996, Leute, seit 22 Jahren gespielt von Tom Cruise. Sechstes Abenteuer ab Donnerstag im Kino, Mission Impossible Fallout. Da ist es nicht nur euer gutes Recht, sondern ich möchte sagen, als fleißige, gewissenhafte eine Stunde Filmhörer regelrecht eure Pflicht zu fragen, ernsthaft? Nochmal da reingehen, wobei es sicher auch Leute unter euch gibt, die sich das vielleicht gar nicht so unbedingt fragen, nämlich die unter euch, die den quasi Restart der Reihe 2011 mitgekriegt haben. Das war damals Teil 4, Mission Impossible Ghost Protocol. Das war der Teil, in dem Simon Pegg als neuer Technik-Freak zum Team dazugestoßen ist. Da gab es nämlich nochmal richtig neuen Wind, unter anderem auch durch Pegg und das neue Konzept, die massive Action der Reihe mit so ein bisschen mehr wirklich guter Comedy aufzupeppen. Das war in Teil 4 super damals. In Teil 5 Rogue Nation auch. Und daher ist es dann vielleicht doch gar nicht mehr so verwunderlich, dass auch Nummer 6 mit diesem seit drei Teilen unveränderten Konzept wirklich wieder Hammer funktioniert. Nur, warum wirkt es nicht redundant oder gecopy-pastet, wenn dieses Konzept doch so offen und unverhüllt zu erkennen ist? Relativ einfach. Punkt 1. Tom Cruise, von dessen privaten Lebenswandel man halten kann, was man will, er ist der perfekte Ethan Hunt. Er ist glaubwürdig, er dreht mit seinen 56 Jahren immer noch 90% aller Stunts selbst, inklusive der dazugehörigen Verletzungen, die man in manchen Szenen tatsächlich auch im Film in Szenen, die drin gelassen worden sind, wiederentdeckt. Das habt ihr damals in den Film-News bei uns gehört, wir haben darüber berichtet. Und diese Stunts, die Tom Cruise selbst macht, die sind einfach oberstes Regal. Tom Cruise auf einem Motorrad jagt einen der Terroristen quer durch Paris, fährt selbst in diesen Stunts, hat da ein wirklich irres Timing, wird gleichzeitig von der französischen Polizei verfolgt und auf der Seine, auf dem Wasser, begleitet von Simon Pegg und Ving Rhames alias Benji und Luther. Und damit kommen wir nahtlos zu Punkt 2. Perspektiv- und Kamerawechsel und Schnitt wirklich brillant gelöst. Oftmals 5 Kameras filmen eine Szene, nämlich von vorne, von hinten, von rechts und links, dazu die Vogelperspektive per Drohne oder Kran. Diese Perspektivwechsel von einem super Editor und Cutter zusammengefügt, ergibt bei uns dann das Gefühl, wirklich mitten in der Szene drin zu sein und sie nicht nur von außen zu betrachten. Punkt 3 sind die unterstützenden Dialoge. Die müssen in einem guten Actionfilm eigentlich wie der Kommentar eines guten Sportreporters beim Fußball funktionieren. Sie ergänzen das Geschehen auf dem quasi Spielfeld um genau die Informationen, die wir nicht sehen können. Auch das lösen sie bei den Mission Impossible Filmen wirklich immer perfekt. Kein handlungsbegleitendes Blabla, sondern entweder absoluter visueller Reiz auf höchstem Niveau oder halt inhaltliche Informationen zur Terroristen-Backstory, hier übrigens auch wieder mit einem echt sehr schönen Twist verpackt. Und dann als Punkt 4 quasi die Gewürze des Ganzen, die Schauspieler Tom Cruise und Simon Pegg hatte ich erwähnt, dazu wieder Alec Baldwin als IMF-Boss, Angela Bassett als CIA-Chefin und Gastauftritt Superman-Darsteller Henry Cavill. Letztes Mal war Jeremy Renner quasi der prominente Gast, dieses Mal Henry Cavill, auch mit einer richtig guten, actiongeladenen, aber auch sehr witzigen Performance. Und das alles bringt halt Erfolg auch noch im 6. Teil einer Reihe. Also wenn ihr Bock auf richtig gutes Action-Popcorn-Kino habt, mehr ist es ja nicht.
aber sehr gut gemacht. Dann geht ihr da wirklich ohne Bedenken ab Donnerstag rein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, kurzer Rausschmeißer für heute mit einer echt skurrilen Nummer, die da am Donnerstag im Kino startet. Destination Wedding mit Keanu Reeves und Winona Ryder. Die zwei spielen Frank und Lindsay. Zwei ziemlich kaputte Typen, die sich und alle anderen Menschen und das Leben an sich hassen oder zumindest nicht verstehen. Frank ist der klassische Misanthrop mit Empathiekrebs im Endstadium. Lebensmotto: alle Menschen sind Kacke und Ärsche und ich hasse sie alle. Lindsay ist so die enttäuschte, verlassene, unverstandene und unverstehende, für die alles und jeder ein einziges Rätsel ist, vor allem sie selbst. Die zwei kennen sich nicht, treffen sich erstmals am Flughafen und kacken sich quasi Schlange stehend am Gate auch gleich an, um dann festzustellen, sie sind zu derselben Hochzeit eingeladen. Nämlich zu der von Lindsays Ex-Freund, der ganz nebenbei Franks Halbbruder ist. Verdammt zum das Wochenende miteinander verbringen, straucheln die zwei dann von einer Ich hasse es Situation in die nächste, auch kurz vor der Trauung selbst in für Lindsays High Heels untauglichem Gelände.
Kannst dich das Shuttle hinfahren oder sowas?
Es sind nur 30 Meter.
Das überleben meine Absätze nicht.
Zieh doch einfach die Schuhe kurz aus.
Oh, ich war gerade bei der Fußmassage.
Na und?
Aber ich gehe doch nicht mit dreckigen Füßen zu der Hochzeit meines Ex-Verlobten.
Kannst du dir bestimmt im Waschdruck waschen.
Würdest du mich tragen, bitte?
Was?
Ich kann nicht glauben, dass ich dich das fragen muss.
Was?
Es sind nur 30 Meter.
Wie viel wiegst du?
Frank.
Ich will nicht dabei draufgehen.
In dem Fall kannst du mich ja vorher absetzen.
Es ist ein nicht enden wollender Dialog der Misanthropie und des pathologischen Zynismus. Und zwar nicht nur diese eine Szene, sondern gleich der ganze Film, in dem übrigens, Achtung, und das ist die Besonderheit, niemand spricht außer diesen beiden. Alle anderen Schauspieler außer Winona Ryder und Keanu Reeves sind wortlose Statisten. Es ist ein Film komplett reduziert auf die disharmonischen Dialoge zweier das Leben hassender Menschen. Wo das hinführt, können sich die Dialogverliebten unter euch angucken ab Donnerstag in Destination Wedding. Ich wünsche jedem von euch gute Nerven. Ich gucke mir jetzt an, ob mein Fahrrad noch vorm Sender steht oder ob der Stahlrahmen mittlerweile geschmolzen ist. Ich wünsche euch eine sonnige und trotzdem coole Woche am oder besser noch im See. Bleibt sauber und bis nächsten Dienstag. Tom Westerholt, out und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.